Es ist eine Geschichte. Eine Geschichte von einem Mann und einem Monster. Aus Walt Disneys Der Glöckner von Notre Dame von 1996. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine fantastische beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Weißt du, was diese Woche passiert ist?
Weißt du, was mein Ponyhof der Woche ist?
Ich schätze, der gleiche wie meiner.
Yeah.
Mein neues Buch ist da.
Yay!
Unkaputtbar ist
endlich.
Da. Es ist endlich da. Am vergangenen Dienstag, den 17.8. ist es erschienen und jetzt ist es da. Und gleich vorweg, wenn ihr es noch nicht vorbestellt haben solltet, dann ist das jetzt eure Gelegenheit. Ihr bekommt Unkaputtbar in jedem Buchladen, den ihr irgendwo bei euch um die Ecke habt. Ihr bekommt es online, überall da, wo ihr Bücher bekommt ihr auch dieses Buch. Holt es euch, bitte lest es,
ja. Stellt
es in die Regale und lasst mich wissen, wie ihr es fandet, wie es euch damit geht und überhaupt.
Ja.
Und ich nehme es vorweg, ich bin eventuell ein ganz klein bisschen aufgeregt.
Ja?
Ja, weil das war halt so.
Und Gott, stolz.
Auch, ja, schon.
Schon. Also ich bin auch sehr stolz auf dich.
Dankeschön. Ja, es ist immer stolz, einfacher auf andere stolz zu sein, als auf einen. Da sind wir schon beim Selbstwert. Das Buch heißt ja Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und ich bin einfach hart glücklich, dass es jetzt da ist.
Mhm.
Ich habe da ja sehr lange dran geschrieben, klarerweise. Und dann hat es jetzt einen sehr langen Vorlauf gehabt und ich bin den Flauschis an der Community hier auch ein bisschen auf die Klötze gegangen mit, ihr Leute, ihr müsst das vorbestellen, das Ding muss ein Bestseller werden und das geht nicht ohne euch. Bitte, bitte, holt euch das Buch und jetzt ist es endlich da und es ist so krass. Es ist so krass, dass dieses Buch da ist.
Mhm.
Und ich würde ganz gerne Unkaputtbar diese Ponyhof und Mittelfinger-Folge widmen.
Mhm.
Zumindest zu einem großen Stück. Weil ganz, ganz viele Fragen uns erreicht haben. Wir haben ja schon mal im Podcast über das Buch so ein bisschen gesprochen und werden das jetzt nochmal tun, weil sehr, sehr viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gekommen sind.
Mhm.
Schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die das erste Mal oder die ersten Male jetzt dabei sind bei Ponyhof und Mittelfinger. Und es sind ein paar Fragen da, die würde ich auch gerne beantworten und zwischendrin darfst du vielleicht auch mal was sagen.
Ja, mal gucken.
Hast du es denn schon gelesen?
Natürlich.
Ja, bist du schon durch?
Ja.
Wow.
Ich habe es ja auch vorbestellt und dann hatte ich es auch schon gleich es hat geliefert. Es hat sehr schnell geliefert.
S, dessen Namen wir nicht nennen wollen.
Ja.
Das etwas kleinere Unternehmen mit dem großen A am Anfang. Bist du so ein Schnelldurchleser?
Wenn ein Buch gut ist, ja.
Oh, das musst du sagen.
Ja. Nein, aber es ist wirklich, wenn ich ein Buch anfange und das, dann höre ich auch nicht auf meist. Also wenn's mich packt, dann höre ich nicht auf zu lesen.
Dann packt es einen erstmal.
Ja.
Ja, ist ganz spannend, weil du warst ja dabei. Ich erzähle mal kurz, oder wir beide zusammen vielleicht auch, worum es in Unkaputtbar geht.
Mhm.
Es hat was mit Selbstwert zu tun natürlich, aber es geht im Grunde um das etwas schwerere Thema der häuslichen Gewalt.
Mhm.
Und zwar am Beispiel meiner eigenen Gewalterfahrung, also meiner eigenen Missbrauchsbeziehung. Ich habe ein Händchen dafür, schlechte Beziehungen zu führen, wie du weißt.
Ja, ja.
Und ich habe vor allen Dingen die letzte Beziehung, die ich führte, die hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Und das war eine Gewaltbeziehung.
Mhm.
Und zwar nicht nur körperliche Gewalt und oder sexuelle Gewalt, sondern hauptsächlich psychische Gewalt.
Mhm.
Und das war keine gute Zeit.
Nein, nein, nein.
Und darüber
kann ich bestätigen.
Ja,
darüber
habe ich geschrieben. Und zwar quasi kann man sich das so vorstellen, dass ich beschreibe, wie kann es passieren, dass man überhaupt in so eine Beziehung reinrutscht.
Mhm.
Also warum führt man häufig schlechte Beziehungen? Nicht nur partnerschaftlich, sondern auch freundschaftlich oder familiär.
Mhm.
Auch das sind ja Beziehungen, die gerne mal aus dem Ruder laufen.
Mhm.
Aber in dem Fall ist es eine amoröse Beziehung gewesen. Wie rutscht man da überhaupt rein? Wie kommt es dazu? Wie sieht es aus innerhalb von so einer Gewalt- und Missbrauchsbeziehung? Und ganz wichtig, wie kommt man da wieder raus?
Mhm.
Und habe jetzt natürlich, klar, ich setze mich von morgens bis abends aktuell mit Unkaputtbar auseinander, weil ich x Interviews gebe und mir den Mund fusselig rede, weil das Thema so wichtig ist. Mhm. Weil ich weiß noch, was immer die erste Frage ist, immer so, hey, warum hast du das Buch überhaupt geschrieben? Und weil natürlich auch immer so ein bisschen, das ist schon ein krasses Thema. Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist es ja so, dass es auch ein bisschen so wirkt, so, oh wow, ach so, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Oder aha, auch andere Menschen haben Gewalterfahrung, krass, so.
Oder auch so eine eher taffe und selbstbewusste Frau auf der Bühne, der kann auch sowas passieren.
Ja, genau. Mhm. Ja, weil es ist ganz, ganz spannend. Das ist, ich habe ja auch immer gedacht, Opfer häuslicher Gewalt. Das ist so, erstmal, das klingt riesig, aber das sind immer die anderen. So, das passiert einem selber, passiert das nicht. Mhm. Und vor allen Dingen so das typische Opfer häuslicher Gewalt, das ist immer so, es gibt so ein Bild quasi, das in den Köpfen von Menschen. Das ist so eine sozial schwacher gestellte Frau, niedriger Bildungsabschluss, die mit irgendeinem Schlägertypen, der vorzugsweise gerade aus dem Knast entlassen wurde, in irgendeinem Hinterhof von, keine Ahnung wo, irgendeiner Stadt, dessen Namen man sich nicht merken kann, lebt und dort einfach das dann ertragen muss. So eine gibt es, die läuft dann ab und an mal, gibt es dann einen Bericht von den drei Frauen quasi, die so sind auf RTL 2. Mhm. Und dann denkt man, ja, mir passiert das nicht. Und ich bin mit den Gedanken groß geworden. Das ist, also Opfer von häuslicher Gewalt, das sind immer die anderen und vor allen Dingen, das gibt es eigentlich gar nicht, dann sollen die doch einfach gehen. Mhm. Ja. So, und der Gedanke war total fatal, weil ich immer dachte, mir passiert sowas ja nicht. Ist ja klar, oder? Ich meine, ich bin...
Das denkt man ja immer bei allem.
Oder? Ne? Ja, aber bei sowas auch so. Ich meine, ich bin groß und erwachsen und einigermaßen erfolgreich und unabhängig. Wie soll denn das passieren? Mhm. Bis du dann feststellst, erstens, ach du Scheiße, doch, genau das passiert gerade. Zum einen und zum anderen, das typische Opfer häuslicher Gewalt. Dieser Satz, das ist ein Märchen. Hm. Es gibt kein typisches Opfer häuslicher Gewalt. Das Einzige, was Opfer häuslicher Gewalt in 97% aller Fälle gemeinsam haben, ist das Geschlecht. Mhm. Das typische Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen. Mhm. Und nicht irgendeine bestimmte Art von Frau, sondern Frauen.
Punkt.
Alle, Punkt. Mhm. Alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, alle Berufe, alle religiösen Hintergründe und so weiter und so fort. Eine von vier Frauen wird Opfer häuslicher Gewalt. Und Gewalt in Partnerschaften gegen Frauen ist das weltweit am meisten verletzte Menschenrecht. Boom.
Unglaublich.
So, und ich hab in dieser Beziehung, ich bin da reingerutscht und können wir auch gleich ein bisschen drüber reden, aber hab da irgendwann gesessen und dachte, wenn ich das jemals hier rausschaffe, dann schreibe ich darüber ein Buch. Nicht, weil ich denke, mein Gott, die ganze Welt muss meine Geschichte kennen, sondern weil ich damals auf dem Sofa saß in dieser Situation und wirklich am Ende dieser Beziehung hart am Ende war. Wir kommen gleich auch drauf, ein bisschen warum. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm war. Du warst ja auch die ganze Zeit dabei. Du kannst es
ja, ich
sehr bestätigen.
Ja, ja.
Man sieht auch deine Gesichtsgezüge entgleisen auch immer bei diesem Thema. So, du kannst einfach nicht mehr freundlich gucken.
Nee, kann ich
weiß,
nicht.
Dass dich so hart aufregt. Aber und gedacht habe, wenn ich das jemals hier rausschaffe, schreibe ich deswegen ein Buch, weil ich mich so hart hilflos gefühlt habe und so allein mit einer Thematik. Mhm. Und das, obwohl ich gut aufgestellt bin und obwohl ich habe dich, ich habe Freunde, ich habe Familien-Background und trotzdem fühlte ich mich so wahnsinnig isoliert und alleine in diesem Gefühl, in dieser Scham und Angst und so. Und ich dachte, das ist das beschissenste Gefühl der Welt, wenn du glaubst, du bist mit einem Problem, das derart groß ist, wie mein Partner ist gewalttätig, alleine. Und dachte so, das geht nicht, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen mehr über häusliche Gewalt sprechen, weil es ständig und überall passiert. Und weil wir nicht darüber reden, weil es so wahnsinnig tabuisiert ist und weil es auch immer gleich so, es ist immer ganz lustig, wenn ich gerade irgendwo stehe und Leute sagen, hey, du hast ja ein neues Buch rausgebracht, so auf irgendeiner Aftershow-Party. Und ich so, ja, hab ich, ja. Und so, ey, klasse, und worum geht's? Dann sage ich, naja, es geht um häusliche Gewalt, am Beispiel meiner eigenen Missbrauchsbeziehung. Und dann ist es immer so, als hätte direkt gerade Hitler den Raum betreten und würde auf einem rosa Elefanten reitend sehr lasziv eine Banane essen. Und alle tun so, als würden sie das nicht sehen. Es ist immer sofort so, ja, puh, was sage ich da jetzt zu? So, und ich denke immer so, nee, das ist das Problem. Mhm. Diese Reaktion ist das Problem. Wir sind peinlich berührt, wir haben das Gefühl, da kann man nicht drüber reden, das ist ja kein gutes Thema. Und dieser Podcast heißt Pony of a Mittelfinger. Mhm. Und ich finde, der hat ja aus Gründen auch einen Namen, weil das Leben verdammt nochmal nicht immer nur Ponyhof ist. Mhm. Und dieser Ex, ne, der ist sowas von harten Mittelfinger, der Typ, ey. Macht sich
so
ja
viele Mittelfinger Bild. Gibt es gar nicht auf der Welt.
Aber echt, ey. Ja, und jetzt ist es da und ich hatte große Angst, es zu schreiben. Hm. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich weiß, ich habe dir auch mit dir quasi eine Frikadelle ans Ohr gequatscht. Weil ich immer dachte, das kannst du doch nicht bringen, kannst du nicht machen, kannst du nicht drüber schreiben, weiß ich nicht so. Und jetzt habe ich sehr, sehr darauf hingefiebert und auch gedacht so, mal gucken, wie es wird. Und festgestellt, oha, die Resonanz auf das Buch ist krass. Also erschreckend groß. Erstmal ist es wahnsinnig oft bestellt, vorbestellt und gekauft, wo ich schon dachte, oh, okay, wow, danke an dieser Stelle mal, Flauschis, danke, ihr seid der Shit. So, ist unglaublich, wie viele, hart, echt. Und die Reaktion darauf. Und das sind sehr, sehr, sehr viele. Und das ist eigentlich erstmal geil. Aber die meisten davon berichten selber, dass sie sagen, mir geht es gerade genauso. Mhm. Oder mir erging es schon so. Oder ich befürchte, ich sitze auch in so einer Situation. Und du denkst so, oh nein, wir sind echt hart viele.
Mhm. Ja, weil es sind hart viele. Und irgendwie gefühlt jeder oder jede hat doch so, ja, kenne ich. Hatte ich auch schon so. Aus einer 12-jährigen Beziehung, aus einer 12-jährigen toxischen Beziehung gelöst gerade erst. Oder erzählen so von Sachen, wo ich denke, warum passiert das so vielen Frauen? Ist das unser Problem? Ist das ein Frauenproblem, dass wir uns immer toxische Männer suchen? Oder sind alle Männer toxisch? Oder was ist das?
Das fragt man sich dann, ne? Nee, es sind natürlich nicht alle Männer toxisch.
Nee, natürlich nicht.
Natürlich aber nicht, Gott sei Dank nicht.
Es ist auch zum Glück nicht jede Frau betroffen, aber es sind so unglaublich viele, dass es echt beängstigend ist.
Es ist wirklich gruselig. Also im Schnitt, wie gesagt, eine von vier Frauen statistisch ohne Dunkelziffer. Mhm. Und jede Frau kennt mindestens eine weitere Frau, die Opfer häuslicher Gewalt ist. Mhm. Das heißt, jeder von uns kennt mindestens eine. Mhm. Egal ob Mann oder Frau, jeder von uns kennt eine. Und man denkt so, das ist echt viel. Und ich glaube, das Thema ist natürlich groß und ich möchte jetzt auch nicht alles verraten, was im Buch steht. So, aber weil das geht auch gar nicht. Das ist einfach, da habe ich monatelang dran vorgearbeitet, da habe ich wochenlang dran geschrieben und da habe ich sehr viele Tränen gewonnen. Das werde ich gerade in Interviews immer gefragt. Wenn Leute das Buch gelesen haben, haben gesagt so, sagen Sie, als Sie das geschrieben haben, mussten sie manchmal weinen. Und ich meine so, ach Gott, ich habe Rotz und Wasser geheult. Beim Einsprechen des Hörbuchs mussten wir, ein Kapitel ist dabei, sind mehrere bei, die auch sehr mich auch zu Tränen rühren, aber eins ist dabei, da wirklich bei jedem dritten Satz musste ich quasi absetzen und sagen, können wir kurz eine Pause machen, Emil, flennen. Und das hörst du natürlich sonst. Und
ja, nee,
komm, machen wir nochmal. Es ist halt ein sehr emotionales Buch und aber das möchte ich mal vorwegnehmen, weil mir das so wichtig ist. Es ist sehr, sehr positiv.
Ja.
Es ist ein Buch.
Ja.
Es ist kein Buch. Es ist kein Gewaltbuch.
Nein,
es ist ein Buch über Liebe.
Es wird nicht explizit beschrieben irgendwie, so, sondern sehr feinfühlig und liebevoll.
Ja. Und als ich das geschrieben habe, beziehungsweise nein, als es mir damals passiert ist, als ich in dieser Beziehung lebte, da wusste ich nicht übrigens, dass das so wahnsinnig viele Frauen betrifft. Ich dachte tatsächlich, ich, die sonst in ihrem Leben alles geschissen bekommt, bin halt dämlich genug, mir immer irgendwelche Bastarde als Typen zu suchen und die dann halt so sind. Und stelle fest, ja, nee, ich bin nicht die Einzige und übrigens, das liegt nicht an mir. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, darüber schreibe ich in Unkaputtbar ganz viel, dass bei häuslicher Gewalt, die passiert, glaube ich, deswegen auch so häufig, weil wir so schlecht aufgeklärt sind über häusliche Gewalt. Mhm. Weil wir zum Beispiel völlig völlig unterschätzen, welchen Faktor psychische Gewalt in Gewaltbeziehungen hat. Also wenn wir das Wort häusliche Gewalt hören, dann geht immer im Kopf so ein Bild auf und dann geht man immer davon aus, alles klar, hier wird jemand geschlagen. Oder irgendwas in die Richtung. Ne? Aber es wird auf jeden Fall körperliche Gewalt angewandt.
Sichtbare Gewalt.
Sichtbare Gewalt, genau. Und die Wahrheit ist, dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz häuslichen Gewalt, weit über 80%, geht es um psychische Gewalt. Um das, was ein Partner seiner Partnerin antut, was nicht körperlich ist. Natürlich gehört auch körperliche und sexuelle Gewalt, kann Teil einer solchen Beziehung sein. Auch das war bei mir ein Thema. Aber hauptsächlich ist es psychische Gewalt. Und die geht halt, das ist, glaube ich, das Problem, die geht nicht los mit Gewalt. So, bei der Gewaltbeziehung weiß ich, wird so eine lustige Frage gestellt, auch von unseren Flauschis hat das jemand gefragt, so, ja, gibt es irgendwas, woran man einen gewalttätigen Partner erkennt? Auf Partys oder so. Und da dachte ich so, das wäre ja geil.
Das hat er auf der Stirn tätowiert.
Das wäre ja geil, weißt du, wenn er so ein Schild um den Hals hätte, so pass auf, wir haben jetzt 6 Wochen eine geile Zeit, danach wird's hart kacke. Weißt du Bescheid, Schätzchen? Dann denke ich so, alles klar, sag doch das Datum, dann bin ich bis dahin weg, Junge. weil natürlich nicht, natürlich erkennst du Täter nicht, die tragen das selten an der Tafel um den Hals mit sich rum. Ich finde, das sollten sie, dann bist du gewarnt.
Oder so einen großen Wackerstein. Und dann kann man ihn in den nächsten Fluss
direkt
schubsen.
Direkt am Fuß, oder?
Ja, kann auch um den Hals sein.
Ja, genau, irgendwie sowas. Nein, natürlich, also damit geht's ja los. Du siehst es niemanden an. Du siehst auch Opfer häuslicher Gewalt nicht an, dass sie Opfer häuslicher Gewalt sind. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil Gewalt in Partnerschaften passiert halt hinter verschlossenen Türen. Und wird auch als solches behandelt. Das geht uns als Gesellschaft nichts an. Und heute denke ich so, mittlerweile sind wir eine von 4 Frauen. Oh doch, das geht uns gesellschaftlich, aber hallo, geht uns das was an. So, und zwar die ganze Gesellschaft und nicht nur die Betroffenen selber. Aber solche Beziehungen, und deswegen stolpert man da auch rein, gehen ja nicht los mit Gewalt. Es geht ja, du lernst dich nicht kennen und der ballert dir eine. Oder du lernst ihn kennen, der ist gleich kacke zu dir. Dann, wenn das so wäre, wäre das ja in Anführungsstrichen schön, weil dann wäre es sofort wieder vorbei. Gewalt, das muss man immer wissen, dass das häusliche Gewalt beginnt nicht mit Gewalt. Sie beginnt immer mit der ganz, ganz großen Liebe. Und ich habe diesen Mann so hart geliebt, bis zum allerletzten Moment. Ich weiß noch, dass ich, als es dann irgendwann vorbei war, und das war wirklich ein schwerer Weg, als es dann irgendwann vorbei war, ich in der Küche saß, wirklich geweint habe wie ein Kind und zu dir gesagt habe, ich schäme mich unendlich dafür, dass ich es endlich geschafft habe, hier rauszukommen, aber dass ich ihn trotzdem so hart vermisse. Dass ich diesen Bastard, der mir so viel angetan hat, auch noch vermisse. Auch das noch. So wie so ein Stockholm-Syndrom, weißt du, wenn die Opfer von Entführern, die dann plötzlich irgendwie pro Entführer sind, so. Und ich dachte, wie kann denn das sein? Ich denke so, ja, weil ich den geliebt habe. Vom ganzen Herzen, ehrlich und aufrichtig, bis zum bittersten Ende. Und
mit der Hoffnung, dass es doch noch besser wird wieder, dass es doch noch gut wird.
Das ist ja so eine der perfiden Aspekte von häuslicher Gewalt. Dass sie am Anfang, also man muss wissen, häusliche Gewalt verläuft in Stufen. 4 Stufen gibt es insgesamt. Und die erste Stufe, es ist übrigens in allen Gewaltbeziehungen immer das Gleiche, weil die laufen alle nach einem gleichen Muster ab, was übrigens erschreckend ist. Ja. Dass man denkt, so, wenn es wenigstens individuell wäre, aber nein, die handeln alle gleich. Das gibt's unglaublich. So, und es geht immer los mit Lovebombing. Also mit so, dein Partner liebt dich hart. So, und oder zumindest lässt sich das glauben und findet alles an dir toll. Und du bist Wahnsinn, bist du die tollste Frau auf diesem Planeten oder was? Und dann auch noch mal mindestens mal mit Zucker oben drauf und alles an dir ist perfekt und keine Ahnung was. Und zwar auf eine Art, wo man hinterher denkt, eigentlich auch mittendrin auch, aber wenn man verknallt ist, ne, dann siehst du das nicht. Weil verliebt sein ist ja schwachsinnig sein, das ist ja das Gleiche irgendwie. Das ist immer so, denkst, das ist ein bisschen zu gut hier. So, und aber das will man ja auch nicht wahrhaben, weil du kannst ja auch nicht sagen, also warum ich mich getrennt habe, er war einfach echt zu gut zu mir. Weißt du, das kannst du ja auch nicht, ist ja auch Quatsch. So. Und damit geht es immer los. Du hast so ein ganz starkes emotionales Bonding. So, du hast so ganz weil man sich auf so vielen Ebenen kennenlernt und er auch mir das Gefühl gab, und das ist auch ganz typisch für solche Beziehungen, du weißt alles von deinem Partner und der hat auch seine Leichen im Keller, die er dir und nur dir mitteilt. Mhm. Und wir schaffen so eine, so Partner in Crime mäßig. Mhm. So wir sind in allen Belangen ebenbürtig und können uns über alles sprechen und seht uns an, was wir für das tollste Paar der Welt sind.
Mhm.
So. Und irgendwann kommt in solchen Beziehungen der Moment, an dem das plötzlich kippt. Quasi wie auf so einer, wie so eine untergehende Eisscholle, die auf der einen Seite Übergewicht hat und dann kippt die so ins Meer. Und so geht das, geht's dann los mit, ja, mit der nächsten Stufe. So, wenn der Täter dann die nächste Stufe zündet quasi, dann geht's so los, dass plötzlich es anfängt, dass du nicht mehr gut genug bist. Also alles, was vorher an dir so wahnsinnig toll war und was dann dein Partner sagte, das ist alles super, deine Freunde, deine Familie, dein Job, alles du, also Gott, gorgeous, ja, mhm. Das wird plötzlich so sukzessive schlechter. Und immer so, ja, das führt dich an dir nicht so gut oder das könntest du mal ändern und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dann passiert so eine ganz, ganz ekelhafte Reise, auf die man dann geht. Dann beginnt nämlich das schöne Gaslighting. So heißt das. Das ist ein Verhalten von Männern und Frauen in toxischen Beziehungen, in denen es quasi darum geht, das Opfer zu destabilisieren. Das heißt, du stellst alles in Frage, was dein Gegenüber macht. Du findest plötzlich alle Sachen schlecht. Du kritisierst alles. Du verleugnest deinen Partner vor anderen. Du demütigst ihn vor anderen, aber auch privat, so, du nimmst ihnen alles Mögliche weg. Du sagst eben, dass er es quasi nicht wert ist und so weiter und so fort. Ein ganz, ganz langes Spektrum. Und da passiert die Reise vor allen Dingen hauptsächlich mit psychischer Gewalt. Das ist das, was da losgeht. Und die ist arg. Und wir sprechen hier auch in meinem Fall nicht davon, dass er mal ein bisschen sauer war und an der Balkontür stand und mal ein bisschen unfreundlich wurde, weil damit kann ich umgehen. Ich bin kein zartes Kokosblättchen, das beim leisesten Windhauch schon dahin krümelt, ja. So echt nicht. aber es ist, es wird immer schlimmer und am Anfang ist es perfide und bei mir endete es dann damit, dass er quasi sagte, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und diesen Satz hat er ganz am Anfang mal gebracht, wo ich dachte, ach komm, irgend so ein Macho-Spruch. So. Mhm. Übrigens, ich werde nie wieder diesen Satz überhören.
Mhm.
Wenn mir jemals wieder ein Mann sagt, und sei es im Scherz, wenn du mich verlässt, ne, dann weißt du schon, ne, dann breche ich dir die Beine, dann sieht er mich nie wieder. Weil es gibt Männer, die tun das.
Ja, ja.
Ich war fast 5 Jahre lang zusammen mit einem Mann, der mich hat glauben lassen, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und der eines Nachts versucht hat, mich zu erwürgen.
Mhm.
Und das ist dann alles andere als witzig und auch nicht so richtig hilfreich dabei, keine Angst zu haben in der Beziehung.
Und man darf nicht vergessen, dass oftmals die Gewalt auch nach der Beziehung, wenn man es geschafft hat, rauszukommen, weitergehen kann. Also viele von den Männern, oder das heißt viele, aber einige machen es ja dann auch wirklich wahr und stalken und verfolgen dich und versuchen dir was anzutun.
Ja, das ist ein Riesenpunkt bei häuslicher Gewalt, weil es wird ja auch immer, ach, wenn du darüber sprichst, ne, wie ich jetzt in der Öffentlichkeit oder generell auch wenn du privat darüber sprichst, ist natürlich eine sich aufdrängende Frage und die habe ich im Buch sehr ausführlich beantwortet, weil sie kurz zu beantworten relativ schwierig ist, aber ich versuche es trotzdem mal. Eine sich aufdrängende Frage, die immer kommt und die man selber sogar im Hinterkopf hat. Selbst ich habe sie im Hinterkopf gehabt, ist die Frage, wenn es so schlimm war, warum trennst du dich nicht einfach?
Mhm.
Und das ist sowohl die naheliegendste als auch die schlimmste Frage, die man einem Opfer stellen kann. Aus 2 bis 3 Gründen. Das erste ist, wenn es einfach wäre, würde man sich trennen. Niemand, literally niemand auf diesem verdammten Planeten ist gerne in einer Gewaltbeziehung. Niemand fühlt sich gerne wie das letzte Stück Scheiße und niemand steht gerne morgens auf und denkt, oh mein Gott, hoffentlich geht heute alles gut, damit ich einigermaßen heile ins Bett komme. Wirklich, lege ich meine Hand für ins Feuer, kein einziger. So, das ist das eine. Das andere ist, man unterschätzt bei häuslicher Gewalt den Faktor der Angst. Weil Opfer von häuslicher Gewalt haben meistens oder sehr, sehr, sehr häufig mit leben die mit einer Bedrohungslage. Du wirst bedroht, dein Partner bedroht dich. Mhm. Existenziell, so halt mit, wenn du mich verlässt, dann verlierst du alles, so, oder wenn du Kinder da sind, dann so, ich nehme dir die Kinder weg, ich entziehe dir die Lebensgrundlage, du verlierst das Haus, du verlierst alles. Und körperlich, wie in meinem Fall, weil mir kannst du nichts wegnehmen. So, das Geld bringe ich selber nach Hause, mein Job ist meiner, das hier ist mein Haus und auch ansonsten haben wir keine Kinder und nix. Das ging nicht, aber natürlich körperlich kannst du drohen und bedrohlich sein und werden und sehr, sehr zermürbend. Und ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, also zermürbend, so Psychoterror betreiben die ganze Zeit. Und diese Angst, dass der Partner dir was antut, die ist ja total begründet. In 70% aller Fälle von häuslicher Gewalt passieren Mord und Totschlag, nachdem sich das Opfer getrennt hat. Mhm. Das heißt, das Opfer trennt sich und danach wird es noch schlimmer als in der Beziehung selber schon. Und das, diesen Fakt, das weiß man, wenn man in so einer Beziehung ist. Man weiß es, man spürt es, der Partner lässt es einen wissen. Und da musst du erstmal hingehen können, weil diese, so eine Beziehung raubt dir ja alles. Also du bist, ich war ein Wrack, du weißt es selber.
Ja.
Wirklich ein Wrack, so. Ich weiß doch, dass dieses Thema nicht unangenehm ist, auch du immer so halb am Explodieren bist, weil du den Bastard natürlich hasst ohne Ende.
Ohne Ende.
Zu Recht, so. Aber das ist ein ganz starker Punkt. Also Opfer können nicht mal eben so gehen. Und das versuche ich mal kurz zu erklären, weil das sowohl spannend als auch echt perfide ist. Das, was bei häuslicher Gewalt passiert, ist ein Phänomen, das nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, der Täter, also der, der dir Gewalt antut, tut die ganze Zeit so, als wäre er das Opfer und du bist der Bösewicht, der ihm das Leben schwer macht. Das ist, man kann es immer gut sehen, bei Männern, die Frauen schlagen, die gerne mal sagen, naja, aber du hast mich auch dazu gebracht.
Naja.
Aber du hast ja auch irgendwas gemacht.
Ja.
Die Generation unserer Eltern sind übrigens die Generation, die gerne auch mal sagt, naja, sie muss ja irgendwas gemacht haben, sonst hätte er sie nicht gehauen.
Mhm.
Großer Punkt, warum es so schwer ist, sich zu trennen, weil es immer diese Annahme gibt, auch in dieser so, warum hast du dich nicht einfach getrennt? Immer diese Annahme, das Opfer hätte ja gehen können, es ist nicht gegangen, also hat es das verdient.
Mhm.
Das ist so übel, dass mich das wütend macht. Dieses Argument macht mich so wütend. Du hättest ja gehen können und bist es nicht geblieben. Naja, dann ist es halt so passiert. Weil das immer bedeutet, das Opfer ist selber schuld im Grunde.
Mhm.
Und an dieser Stelle, und das muss ich sagen, und vielleicht werde ich es noch dreimal sagen heute, dass niemals ist ein Opfer selber schuld. Niemals. Gewalt ist etwas, das dir angetan wird, das passiert dir, dafür tust du nichts. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Es gibt keinen Grund für psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Es gibt dafür keine Entschuldigung und es gibt dafür auch keine Erklärung. Und man muss auch nicht sich beide Seiten angehört haben, weil vielleicht hat der Täter ja einen Grund gehabt.
Ja, in seiner Kindheit. Ne?
Ganz sicher hat ja, ist mir alles scheißegal. Ja. Es gibt keinen Grund, schlecht zu sein zu seinem Partner. Und zwar diese Art von schlecht sein, Gewalt. Ich meine jetzt nicht, jeder von uns ist mal ein Arsch, jeder von uns ist mal verletzend, ist mal ungerecht, ist genervt. Das ist alles nicht das, was ich meine.
Mhm.
Das, was ich meine, ist, wenn du alles tust, dass es deinem Partner möglichst beschissen geht. Das, also wenn du ihm Gewalt antust, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Da gibt es auch keine zwei Meinungen zu und zwei Seiten, die man sich anhören muss. Und vielleicht bist du selbst, nein, Opfer sind niemals selber schuld. Und nur weil der Täter sich hinstellt und sagt, na ja, aber weil du so bist, wie du bist, kann ich nicht anders.
Mhm.
Ja, oh mein Gott, erzähl doch nicht. So.
Das ist halt auch Gaslighting, ne?
Das ist genau das.
Dieses, eigentlich bist du ja selbst schuld, dass du, dass ich dich schlagen muss oder dass ich dich so behandeln muss. Weil, ich meine, guck dich doch mal an. Guck doch mal an, was du für ein Mensch bist, ne?
Mhm.
Und Das finde ich so schlimm. Das macht einen noch viel fertiger, als wenn du geprügelt wirst. Also nicht, dass Prügeln schlimmer ist. Es ist keine Aufwägung von, welche Gewalt ist schlimmer.
Nee.
Aber egal, ob physische Gewalt oder sexuelle Gewalt, psychische Gewalt ist immer auch eine Komponente davon.
Es ist immer die Hauptkomponente.
Weil wenn du Boxer werden ja nicht irgendwie traumatisiert, nur weil sie im Ring eine gezimmert bekommen. Nee. Ne? Also das ist so. Wahrscheinlich nicht. Also, okay, vielleicht Hirntraum, aber das ist was anderes. aber das ist ja diese psychische Komponente. Das ist die Sache, die das sich bedroht fühlen, Angst haben und vor allem von einem Menschen, dass die Gewalt von einem Menschen ausgeht, dem du eigentlich vertraut hast.
Ja, das ist genau, und das ist das, wie du schon sagst, das ist dieses, das ist der Kern von Gaslighting, ist, dass man das Opfer glauben lässt, es wäre Schuld. Mhm. Das Opfer hat 100% alleinige Schuld aus Sicht des Täters und ist für alles verantwortlich und alles, was Schlechte passiert, was dem Opfer passiert, denn dem Täter passiert ja nichts, das alles Schlechte, was dem Opfer passiert, ist deswegen gerechtfertigt, weil das Opfer es ja selber provoziert hat. Und eigentlich der Täter ist, der dem eigentlichen Täter, also der sich als Opfer darstellt, der das Leben ja so schwer macht. Mhm. Das ist das, was Gaslighting macht. Es macht aus dir, dem du Gewalt erfährst, jemanden, der sich dafür rechtfertigen muss, warum er eigentlich so ein gemeiner Mensch ist. Mhm. Und das klingt, wenn man es so erklärt, an dieser Stelle würde ich empfehlen, lest es im Buch nach. Da habe ich sehr viele Seiten drauf verwendet, das auch ganz liebevoll auch zu erklären, damit man das versteht. Ja, weil psychische Gewalt, das ist so hart zu beschreiben. Das ist ja auch, das macht ja die Schwierigkeit aus. Es ist ja nicht justiziabel. Du kannst es nicht zur Anzeige bringen. Das ist ja abgefahren. Mhm. So, das muss sich übrigens irgendwann mal ändern. Mhm. Aber es ist natürlich auch schwer, weil woran machst du es fest? So, weil klar, Morddrohung, das ist wieder was Handfestes, in Anführungsstrichen. Da weißt du, okay, klar. Aber bei diesem ganzen Gaslighting-Ding.
Das ist ja auch so unterschwellig. Ne? Total. Man schiebt sozusagen ein Gefühl unter, das man gar nicht haben möchte oder auch gar nicht haben muss. Weil es einfach ja nicht der Wahrheit entspricht, dass man jetzt ein schlechter Mensch ist und es verdient hat, sondern es wird halt immer so unterschwellig suggeriert, zwischen den Zeilen, manchmal direkter. Und das macht halt was mit der Psyche, ne? Das ist so ein langsames Zermürben und sich ständig hinterfragen.
Ja, genau. Und weil es so eine extreme Kontinuität hat. Der Partner macht das jeden Tag. Mhm. Es ist jeden Tag in allem, was du machst, herrscht plötzlich Unsicherheit. Bei mir war das irgendwann so, dass jedes Wort, das ich sagte, auf einer Goldwaage lag. Ich musste immer abwägen, sage ich das oder sage ich das nicht? Mache ich das oder mache ich das nicht? Und das ist auch so eine Form gewesen, die mir sehr zugesetzt hat, ist, dass er es nicht ertragen hat, wenn gute Dinge in meinem Leben passierten. Mhm. Egal, was es war.
da erinnere ich mich noch.
Egal, was es war, wenn was Gutes war, dann konnte ich mich drauf verlassen. Ich habe einen Preis gewonnen oder ich habe irgendeinen guten Vertrag unterschrieben oder ich habe mich hingesetzt und gesagt, irgendwann möchte ich mal einen Podcast machen. Das war alles problematisch und das ist noch vorsichtig formuliert. Mhm. Es führte zu Stunden und tagelangen Psychoterror mit stundenlangen Rumschreien, mit dem quasi so handeln, dass man mir Steine in den Weg legt, auch beruflich.
Dass man dir deine Zeit klaut.
Oh ja, vor allen Dingen nachts. Mhm. Und zwar immer dann, wenn ich wirklich Schlaf auch brauche. Das war auch berechnend. Mhm. Also halt auch, ich habe einen sehr wichtigen Termin gehabt, TV-Termin, auf den das Management und ich wirklich lange hingearbeitet haben. Mhm. Und dann war der endlich. Und dann bin ich da hingefahren und ich war wirklich sehr gut vorbereitet, weil ich wusste, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt performen. Mhm. So. Und weil ich mich ja verkaufe. Also die Marke Nicole Jäger, dies ist ja auch etwas, was ich ja quasi in Anführungsstrichen auch, damit verdiene ich mein Geld. Mhm. So. Und es war sehr gut vorbereitet und ich bin in dieses Hotel und er kam dann irgendwann auch und hat angefangen, Terror zu schieben. Also mich komplett vom Schlafen abzuhalten, mega den Alarm zu machen, alle möglichen Leute mit einzubeziehen, das halbe Hotel und Freunde und Bekannte und irgendwelche Sammelnachrichten an irgendwie den Freundeskreis. Das konnte er ja eh ganz gut.
Das heißt, ich erinnere mich an diese Nachrichten. Die haben mich immer, allein schon wie die formuliert waren, die haben mich ja so an die Decke gebracht.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann auf meinem Geburtstag kamen. Mhm. Das war ja irgendwie, das ist auch so ein Thema, das dann auf meinem Geburtstag Schluss machte, weil der Grund war, dass ich ihm sagte, ich bin nicht bereit, mit jemandem zusammenzuziehen in eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung, wo wir uns gegenseitig nach kürzester Zeit tierisch auf den Sack gehen, weil das nicht ich bin. Ich weiß das. Ich habe das schon mehrfach in meinem Leben versucht und das wird nichts. Und ich bin auch nicht bereit, das, was ich habe, also wie ich mich eingerichtet habe und wie ich lebe, das komplett aufzugeben für einen Partner, der komplett anders lebt. Das kann doch auch für dein Gegenüber nicht in Ordnung sein. Das kann auch für ihn nicht in Ordnung sein. Ja, groß Alarm mit ich mach Schluss auf meinem Geburtstag und schicke meinem Freundeskreis, unter anderem dir, schwurbelige Nachrichten darüber, wie alles jetzt, es war auch so hart peinlich.
Ja, das, oh.
Es war so schlimm peinlich. Und dieses.
Man hat sich fremdgeschämt, wenn man diese Nachrichten gelesen hat.
Ätzend. Und das ist, und das war auch so demütigend. Weil ich denke so, Mann, ich bin doch eine verdammte patente Frau. Der Mann an meiner Seite zu sein, ist eigentlich eine geile Sache. So. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Sollte übrigens jeder über sich denken. Warum benimmst du dich wie so ein Affe? Und warum machst du mir damit das Leben schwer? Was soll das? Und dann tatsächlich da in dem Termin, und das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr, sehr vielen Beispielen in fast 5 Jahren Beziehung, einfach dafür gesorgt hat die ganze Zeit, dass er, dass es nur um ihn ging, ich keinen Schlaf hatte und ich am nächsten Tag in diesen Termin gegangen bin. Ich habe trotzdem gut performt, es ging alles gut, es war alles super, aber er die ganze Zeit diesen Terrorschub. Und es ist leider ganz schwer zu beschreiben. Du weißt genau, was ich meine, weil du dabei warst. Aber es ist so nach außen hin so schwer zu erklären, warum das so schlimm ist. So, und warum man nicht mal eben sagen kann, ja Gott, dann gehe ich halt schlafen. Weil das nicht geht, wenn jemand neben deinem Bett steht und dich anschreit, zum Beispiel. Ja. Also das funktioniert nicht.
Vielleicht kann man das jetzt ein bisschen vergleichen. Frisch gebackene Eltern, die auch konstant ohne Schlaf aufkommen müssen, immer schreit jemand und sie wissen nie genau, was los ist, warum es gerade brüllt und sind auch, das ist das, was ich am ehesten vielleicht begreiflich machen kann für Leute, die das Kinder haben, nur dass halt die Komponente dabei ist, also die Gewaltkomponente nicht dabei ist, sondern dieses konstante Beschallung. Das ist ja auch eine Foltermethode, ne? Konstante Beschallung, keinen Schlaf, am besten ist es noch kalt, das sind so.
Ja, also getreu dem Motto, nicht alles, was hinkt, ist im Vergleich. Also Kinder zu bekommen ist nicht wie in einer Gewaltbeziehung leben.
Nein.
Ah, nur kurz, ich wollte nur kurz, bevor wir dann den nächsten Shitstorm ernten.
Ja.
Aber nicht, ich weiß, was du meinst. Und das ist, das Problem ist diese Mischung aus starker Bedrohlichkeit, psychischem Terror und dass man seinen Partner liebt, so bescheuert das klingt. Mhm. Aber Liebe ist halt auch ein schwieriges Gefühl. Das ist nicht nur schön. Es ist sehr bindend und sehr verbindlich auch. Und wenn dein Partner durch dieses Gaslighting die ganze Zeit damit beschäftigt ist, dir zu sagen, du pass auf, am Anfang unserer Beziehung war es doch so wahnsinnig schön. Du warst unglaublich glücklich und ich war unglaublich glücklich. Aber jetzt bin ich unglücklich. Und das liegt an dir. Du machst es, dass es für uns beide nicht mehr gut ist. Ändere das, ändere dich und spiele nach meinen Regeln. Dann kann es wieder so schön sein wie damals. Und man glaubt das am Anfang. Man glaubt es und man glaubt es sehr lange. Und ich total, weil ich natürlich ich bin jemand, der sehr hart liebt. Wenn ich liebe, dann richtig dolle. So, das in Freundschaften auch. Mhm. Das ist bei uns ja auch nicht anders. So, das ist ja auch nicht, dass hier mal eben so eine halbe Freundschaft ist, sondern es ist all in. Und so bin ich in Beziehungen, in amorösen Beziehungen auch. Ich gehe voll rein und ich investiere in diesen Menschen sehr, sehr viel. Und damit meine ich nicht Geld, das auch, aber das ist irrelevant. Mhm. Sondern Emotion, Zeit.
Vor allem Zeit,
Intimität. Mhm. Und ich möchte, dass es diesen Menschen gut geht. Ich möchte sowieso, ich bin ja prädestiniert für solche Beziehungen, weil es mich glücklich macht, andere Menschen glücklich zu machen. Ich bin Stand-up-Comedian. Ich verdiene mein Geld damit, andere Menschen zum Lachen zu bringen, weil ich immer hoffe, dass es das ein ganz klein bisschen besser macht, zumindest für die Zeit, wo man lacht. Ich gehe darin auf, Menschen glücklich zu machen. Das ist, ich mache das nicht nur gerne, ich brauche das auch für mich. Es gibt mir unglaublich viel, wenn Menschen lachen, wenn es ihnen gut geht, wenn sie mich anlächeln, wenn sie sich beschenkt fühlen oder wahrgenommen fühlen. ich bin so ein Mensch, so. Und ich gebe gerne und ich gebe gerne viel. Und wenn ausgerechnet der Mann, den du mehr liebst als alles andere auf diesem Planeten, dir sagt, ich bin unglücklich und dass ich das bin, das liegt an dir, dann ist es nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, das kann ja nicht sein. Ich bin ja so toll, das kann auf gar keinen Fall sein. Sondern natürlich hinterfrage ich erstmal mich. Mhm. Natürlich hinterfrage meine Wenigkeit und mein extrem beschissenes Selbstwertgefühl an einigen Stellen, nicht an allen, aber an einigen, in amorösen Partnerschaften gerne mal, hinterfragt das nicht, sondern sagt, okay, das muss stimmen, dann gucke ich mal. Und dann geht es los, und das ist auch ein Teil von Gaslighting, dass diese Gewaltbeziehungen bestehen ja darin, dass dein Partner die Macht haben möchte. Und zwar nicht ein bisschen und auch nicht ab und an und auch nicht im Konsent, sondern 100% aller Macht, 100% deiner Zeit und 100% all dessen, was du zu geben hast. Und selbst wenn du in der Lage wärest, 100% zu geben, würde es nicht reichen.
Das ist es ja, ne? Es reicht nie.
Es reicht nie. Narzisstische Partner sind wie ein Fass ohne Boden. Die wollen, dass du alles von dir da reinschüttest und trotzdem ist nicht mal der Boden bedeckt. Mhm. Weil das einfach so ein gestörtes Verhältnis ist. Und das war bei ihm auch so. Er wollte die ganze Zeit alles an meiner Zeit haben. Es war ja plötzlich alles zu viel. Mhm. Wenn du dich erinnerst, du bist ja sein Feindbild Number One gewesen. du, aber generell auch Freunde, Arbeit, jeder Mann, mit dem ich irgendwie was zu tun hatte in meinem Leben, also Freunde, Management und so. Wenn am Horizont nur ein männliches Wesen stand, war das ja schon ein Problem. Mhm. So. Und quasi meine Arbeit war tierisch, war plötzlich ein Problem. Wir sind auf Partys gegangen, plötzlich stand er da.
Mm. Plötzlich stand er da und hat dich ganz romantisch abgeholt.
Ja, voll romantisch.
Oder uns.
Ja, oder wir sind in Urlaub gefahren und er hat über GPS das Auto getrackt und wusste daher die ganze Zeit, wenn sich dann auch der Wagen bewegte und war jeden Tag so, ich komme jetzt rum und hol dich ab, mir langt das jetzt, dass du irgendwie weg bist und so. Mhm. Und ich denke so, ich bin eine erwachsene Frau. Mhm. Nicht mal meine Eltern hatten mir so viel zu sagen, als ich älter war als 12, wie du jetzt glaubst, es haben zu können. Und das ist so, das war halt schlimm. Ich kann es leider, der Podcast ist zu kurz, um es zu beschreiben, aber es war schlimm. Es war schlimm genug, dass ich irgendwann hier saß und er mich anbrüllte und ich unterm Katzenkörbchen ein Messer in der Hand hatte, weil ich dachte, der bringt mich um. Wenn er die Gelegenheit bekommt, bringt er mich um. Und das war ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich bin niemand, der sich bedroht fühlt, mal ebenso. Ich bin 1,77 Meter groß und genauso breit und ich bin die Tochter meiner Eltern, die mich mit einem starken Rückgrat und relativ viel Furchtlosigkeit erzogen haben. Es ist nicht so, dass ich da sitze und mich von irgendeinem Typen bedroht fühle. Aber wenn jemand bedrohlich wird und dir das Gefühl gibt, es langt ein Fehltritt, und wie dieser Fehltritt aussieht, das suche ich mir übrigens jeden Tag aufs Neue raus. Mhm. Du kannst dich ja nicht mal auf was verlassen, weil die Regeln, die er montags aufstellte, die galten ja dienstags nicht mehr, wenn es ihm nicht passte, die zermürben dich. Und wenn man ein Bild davon haben möchte, muss man sich angucken, wie es endete. So. Also wie es mir ging. Mhm. Und heute habe ich auf beiden Ohren Tinnitus, weil ich Hörstürze hatte durch die Beziehung, durch diesen Stress in dieser Beziehung. Und ich kenne mich mit Stress aus. Hm. Ich toure, ja? Ich weiß, was Stress ist. Und ich habe kein Problem mit positivem Stress, überhaupt nicht. Ich arbeite gerne, gerne hart, gerne viel. Aber nicht so ein emotionaler Stress geht nicht. Nicht so, dass irgendwie posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ich habe am Anfang ja auch gesagt, habe ich das Stockholm-Syndrom? Wie verhalte ich mich denn hier? So, aber ja, Züge in die Richtung mit Sicherheit. Ich bin Panikattacken entwickelt, eine Angststörung entwickelt. Ich habe angefangen, wieder Fingernägel zu knabbern. Ich habe, was ich das letzte Mal in meiner Jugend getan habe, so, ich habe aufgehört zu essen. Ich habe über Wochen, du erinnerst dich, also ich komme gleich vorbei und fütter dich. Es gab kaum noch Schlaf und. Ich war am Ende dieser Beziehung ein Wrack. Mhm. Und dann trennst du dich und dann legt der Bastard nochmal richtig los. Ne? Mhm. Und das ist einfach das Krasse an solchen Beziehungen. So, dass ich von dem Moment, wo klar war, ich muss hier raus aus dieser Beziehung, bis zu dem Moment, wo es wirklich dann passiert ist, verging ja noch mal fast 2 Jahre. Mhm. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und das ist, das Thema ist hart und es ist an vielen Stellen nicht leicht. Aber ich habe es versprochen an alle, die es lesen. Es ist ganz, ganz liebevoll. Es ist kein Gewaltbuch. Das Buch selber ist auch nicht gewalttätig. Man sitzt da nicht und fühlt sich geohrfeigt. Man fühlt sich wahrscheinlich eher umarmt. Zumindest sagen mir das alle, die es bisher gelesen haben. Mhm. Sagen alle, Mensch, das ist, ein paar haben auch ein Tränchen verdrückt und so. Aber sagen, dass es, ich spreche mit sehr viel Liebe über das Thema, weil es auch das ist, was ich am Ende des Tages empfunden habe. Liebe. Mhm. Liebe für den Mann, Liebe für das Leben an sich. Woran es mangelt, war halt Liebe für mich. Ne? Mhm. Und das ist das, warum es auch diesen schönen Untertitel hat, also dieses, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Weil das, was mich da rausgeholt hat, hauptsächlich, war Arbeit daran, dass ich es wert bin, ein Leben zu führen, in dem man gut zu mir ist. Und in dem man mich nicht bestraft mit Liebesentzug, wie es irgendwie schon in der Kindheit und Jugend war. Und dass ich nicht nur das wert bin, was ich leiste. Mhm. Und dass mein Wert als Frau nicht an dem Gutdünken eines Mannes hängt. Und generell, dass ich bin liebenswürdig. Also ich bin es wert, dass man mich liebt. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, da mangelt es so ein bisschen. Also ich finde mich ganz cool und so, alles toll. Und ich kann auch ein bisschen was. Und bin auch einigermaßen talentiert und so, alles schicki. Aber so im Privaten, da bin ich gerne mal so, dass ich ein bisschen zu viel rausgebe. Mhm. Ich neige dazu, mich auszuverkaufen. So wie so auf so einem Grabbeltisch irgendwie. Und daran arbeite ich übrigens hart.
Ja, und ich unterstütze dich auch, wo ich kann.
Ja, aber es ist immer so, das ist immer so die Annahme, ne? Die so kommen, so, naja, aber wenn du hier das beruflich machst und dir geht's einigermaßen gut und dann, du bist doch relativ tough, dann hast du auch ein gutes Selbstwertgefühl. Und ich denke so, ja, wenn das mal so einfach wäre, ne?
Das ist halt auch, Menschen dürfen, ich weiß nicht, ob dann Selbstbewusstsein und Selbstwert durcheinander geworfen wird, weil man kann unglaublich selbstbewusst sein. Man kann total tough sein, aber sich trotzdem fühlen, als hätte man das alles nicht verdient, als wäre man es, als wäre man es nicht wert, dass gute Dinge passieren, dass man erfolgreich ist, egal jetzt in welcher Beziehung, ob jetzt in einer Beziehung oder in der Karriere. Du kannst ja, ich wette, da draußen gibt es unglaublich erfolgreiche Frauen, also neben dir, die riesige Konzerne mit eiserner Hand führen und wenn sie nach Hause kommen, werden sie von ihrem Mann geschlagen. Also das ist also einfach, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt auch nicht, dass die Frau nicht stark genug ist oder nicht tough ist, sondern es gibt einfach ein Aspekt in dem Leben oder in der Frau oder in dem Menschen, der immer hinterfragt, ob das wirklich alles so richtig läuft. Also im Sinne von, habe ich das wirklich verdient? Kann ich das wirklich? Oder tue ich einfach nur, als wäre ich gut und habe Glück, dass ich damit durchkomme? Und dann hast du zu Hause einen Partner, der genau in diese Kerbe reinschlägt, immer wieder, subtil oder weniger subtil, und dir sagt, das, was du bist, das ist alles nur Fassade. Ja. Wer du wirklich bist, ist dieses kleine Häuflein Elend, was ich hier gerade zusammengeschlagen habe. Genau. Verbal oder physisch oder wie auch immer. Ja. Ne?
Und dieses, du bist nichts ohne mich. Es gibt ein Wort für das, was du gerade beschreibst, dieses Gefühl, egal wie erfolgreich man ist, man hätte es eigentlich nicht verdient, weil eigentlich kann man nichts. Nennt sich Imposter-Syndrom oder im Deutschen das Hochstapler-Syndrom, was nicht bedeutet, dass diese Menschen, die das empfinden, Hochstapler sind, sondern dass sie immer das Gefühl haben, egal was ich mache, es langt nie. Und wenn ich Erfolg habe, also wenn ich keinen Erfolg habe und wenn ich scheitere, dann ist es meine Schuld. Aber wenn ich Erfolg habe, dann ist das ein Versehen. Dann ist das nur Glück oder so.
Oder weil die anderen nicht merken, dass ich eigentlich nichts kann.
Dass ich eigentlich nichts kann, genau. Das ist totaler Quatsch, aber es ist sehr, sehr weit verbreitet. Es ist gerade unter Frauen sehr weit verbreitet, unter Männern gibt es das aber auch häufig, aber es ist so typisch bei Frauen. Und ich habe das auch. Ich habe überraschenderweise, ich habe auch über das Imposter-Syndrom gesprochen, weil das wichtig ist. Also dieses Hochstarter-Syndrom, dieses ich bin es nicht wert. Mhm. Das ist ja auch das. Ich bin es nicht wert, so viel zu verdienen, so erfolgreich zu sein, so toll zu sein, so schön zu sein, so fantastische Kinder zu haben. Dieses ich bin das nicht wert. Und ich habe zu diesem Thema von einer Frau einen TED-Talk gesehen, unglaublich spannend, die sagte, ist Amerikanerin und die führt ein börsennotiertes Unternehmen und ist mehrere Millionen schwer, die sie auch jedes Jahr nach Hause bringt. Die ist so eine hart krasse Businessfrau, genau das, was du gerade beschrieben hast, die ist so tough. Ich meine, die führt so ein Unternehmen und das ist wirklich ein Großkonzern, ja. So, und geht nach Hause und wird zu Hause von ihrem Mann mit einer Waffe bedroht. Und in der Hochzeitsnacht irgendwie verhauen und keine Ahnung was. Und geht am nächsten Morgen, überdeckt das und geht am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Und die auch beschreibt, das Schlimme waren nie die blauen Flecken. Es war immer der psychische Faktor. Mhm. Und da dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, guck mal, ey, der geht's auch so. Und wenn du einmal darüber gestolpert bist, wie vielen Frauen es so geht, kannst du nicht mehr weggucken. Mhm. Auch deswegen habe ich unkaputtbar geschrieben, weil ich dachte, ich hätte damals jemanden gebraucht, der mir sagt, du bist nicht alleine, du wirst gesehen, glaub mir das, du wirst auch gehört und es gibt Menschen, denen geht's genauso. Und es gibt auch Menschen, die haben das schon geschafft und du schaffst das auch irgendwie. Das ist scheiße und das wird hart und das ist wirklich teilweise unerträglich schlimm und du wirst Todesangst haben vielleicht, aber du kommst da raus und danach wartet das verdammt nochmal beste Leben, das es zu leben gibt. Mhm. Aber dafür musst du da erstmal hin. Ich hatte das nicht und dachte, auch ein Grund, warum ich dann unkaputtbar geschrieben habe, weil ich dachte, ich mag, also dieses Gefühl dieser absoluten Hilflosigkeit, das ist so zerstörend und da hilft auch die noch so beste Freundschaft nicht, wenn du selber nicht in der Lage bist, dich mitzuteilen. Mhm. Und dieses Gefühl, so gelähmt zu sein und so einsam, das fand ich so, das war für mich das Allerschlimmste. Das war, weil du denkst so, da ist, du wohnst hier und steht ein Monster in deinem Wohnzimmer. Da steht ein Monster in deinem Wohnzimmer und liegt in deinem Bett. Und du hast es selber dahin gebeten. Du hast selber gesagt, du hast die Tür aufgemacht. Du hast ihn reingelassen. So. Wie kommst du denn da wieder raus? Und wer hört dir noch zu? Und wie erkläre ich denn etwas, das ich selber kaum verstehe? Das war alles so, das war so krass. Und es hat mich sehr geprägt. Diese Momente haben mich auch sehr geprägt. Und ich dachte, ich muss darüber schreiben, damit, selbst wenn nur eine einzige dann das liest und sagt, okay, ich bin nicht alleine. Und ich bin nicht bescheuert. Vielleicht kriege ich es hin. Mhm. Dann ist alles richtig an diesem Buch. Und ich habe angefangen, so bin ich da rausgekommen dann später. Unter anderem, ich habe viel darüber geschrieben, ihr könnt es lesen. Und bitte tut es auch. Ich habe vor allen Dingen angefangen, darüber zu sprechen. Mhm. Und Kommunikation ist so unendlich wichtig. Egal auf welche Art, ob du was liest oder ob du was googelst oder so, du musst erstmal feststellen, dass das, was du erlebst, Gewalt ist, dass du da rausgehen darfst und auch rausgehen musst, dass du nicht schuld bist und Schuld hast und dass das, was du empfindest, nämlich diese Scham, weil, oh Gott, habe ich mich geschämt. Und wenn ich heute darüber spreche, ist das oftmals nicht anders. Weil ich habe nicht mehr das von früher, dass ich denke so, oh Gott, ich schäme mich dafür, dass das so passiert ist, das nicht. Aber ich denke heute selber häufig noch, ich hätte es gern früher geschafft. Mhm. Ich ärgere mich, dass dieser Bastard so viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. Diese Wurst von einem Mann. Weil wenn du, natürlich habe ich das auch, wie alle es haben. Da guckst du irgendwie mit ein bisschen Abstand drauf und guckst auf den Typen und denkst so, wer bist du denn? So. Und denkst du echt? So, und das war ja auch mein Antrieb damals, ich gedacht habe, nee, pass mal auf. Ich habe mich aus dem Rollstuhl rausgekämpft, ich habe mich von meinem verdammt hohen Gewicht runtergekämpft, ich habe mich von allem möglichen Scheiß weggekämpft, ich bin irgendwie auf die Bühne, ich schreibe Bücher und so weiter und so fort. Ich habe mich da alleine hingearbeitet, nach und nach. Das war nicht er, Der kam nämlich irgendwann ganz am Ende. So.
Und als es das alles schon gab,
genau. Es hat mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Und er kommt jetzt und zwingt mich in die Knie. Und ich dachte, nee, Digga. Also dieser Punkt kam irgendwann. Ich dachte, nee. Ich weiß noch nicht, wie ich hier rauskomme. Und wie ich es am Ende geschafft habe, das lest ihr in Unkaputtbar bitte, weil das ist ein bisschen länger, es zu erklären. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da rauskomme und ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Aber verdammte Scheiße, ich muss hier raus und ich werde es hier auch rausschaffen. Und du kriegst mich nicht klein. Und das ist auch, ich muss es dazu sagen, weil viele Flauschis wissen es auch schon, weil ich habe es schon gesagt, er hat, das ist mein Antrieb, warum ich auch so viel Werbung mache, und so offen Werbung mache, weil ich keine Lust habe auf Clickbait von hinten durch die Brust ins Auge. Wäre nett, wenn ihr vielleicht mal dieses Buch. Nee. Es ist ganz offene Werbung für Unkaputtbar, die ich zwischendrin immer mache. Weil er gesagt hat, als ich irgendwann mal gesagt habe, es war noch, damals, das Buch noch gar nicht klar, dass ich es schreiben werde, aber ich habe irgendwas, ich schreibe irgendwann mal wieder ein neues Buch so. Und dann meinte er, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, das sage ich ihm nicht. So habe ich ihm auch nicht gesagt. Natürlich nicht. Nee. Und dann meinte er so, ja, gut, dass du mich hast. So, weil wenn du mich nicht hättest, würdest du, also ohne mich bist du nichts. Und ohne ihn wäre es ja quasi gar nicht möglich für mich, ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Und ich denke erstmal, was für eine Anmaßung, weil ich habe bisher alles ohne dich geschrieben. Also wo warst du bei den anderen Büchern und bei den anderen Bühnenprogrammen? Aber gut. Und dass er sagt, dieses irgendwie, sollte ich dich eines Tages verlassen, das war ja sein Satz, sollte ich dich eines Tages verlassen, dann wirst du sehen, wie sehr du scheitern wirst. Und ich habe mich dann irgendwann, dass das dann durch war und ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich hingesetzt und dachte so, Nee, wir machen das so, Digga. Ich schreibe jetzt Unkaputtbar, dann gehe ich der Community hart auf den Keks. Und die werden das verstehen, weil das habe ich auch schon für den Smile Award gemacht. Und das Ding habe ich auch gewonnen, dank der Community. Und dann werde ich den Leuten sagen, der Bastard hat gesagt, das Buch hat keine Chance ohne ihn. Und ich denke so, Digga, wir machen das Teil zu einem Bestseller. Ich reiße mir den Arsch dafür auf und ich werde nicht mehr schlafen, bis dieses Teil in der Bestenliste ist.
Und das tut sie auch
und
nicht.
Das tue ich tatsächlich aktuell nicht. Und die Community, die wird helfen, die wird schieben. So. Und ja, das ist so mit meinem Antrieb. Weil ich immer gefragt werde, auch in den Interviews, so haben Sie das Gefühl, Rache zu üben? Da denke ich so, nee, habe ich nicht. Ich bin, so komisch das klingt, ich bin sehr dankbar. Nicht ihm, aber dieser Erfahrung. Und dieser Lektion, weil ich weiß, das wird mir nicht mehr passieren. Das Leben hat einen harten Haken, linken Haken. Und ich habe echt eingesteckt. Aber ich bin da größer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und ich glaube, mehr kann eine schlechte Erfahrung nicht von sich behaupten wollen. Und ich habe ein geiles Buch geschrieben.
Ja, so. Ja, Mann.
Und am Ende des Tages mache ich aus der Scheiße im Leben mache ich Kunst. Das ist mein Umgang. Andere machen eine Therapie oder machen.
Du machst halt aus Schmerz Kunst, ne?
Ja, das kann man so sagen.
Letztendlich.
Ja. Tragik ist Komik in Spiegelschrift. Mhm. Ja. Und und es irgendwie denke ich so, jetzt kommt das. Wir machen das Beste aller Leben draus und das Beste aller Bücher draus. Ja, doch, es ist schon ein gutes Buch, muss man sagen. Ich find's toll. Also, siehst du, da ist es wieder, dieses Poster drin.
Ja, ja, nein, das ist gut, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, oh, und sie sagt das selber.
Weil das auch sofort, du lernst ja als Frau, das sagst du nicht, ne?
Nee, das ist ja arrogant selbst, und eingebildet
ja,
und
selbstreferenziell.
Ja.
Wo ich immer denke, so, wieso?
Bullshit!
Ja, so, wieso? Wieso ist das selbst? Soll ich denken, also ich reiche, guck mal, du weißt das, weil du leidest leider darunter, dass ich so ein harter Perfektionist bin in sehr vielen Sachen.
Ja.
Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit Ponyhof im Mittelfinger,
wie
häufig ich dir so, nein, das kannst du so nicht sagen, nochmal. So, und du so, oh, ey, es wird jetzt jede Folge so. Und ich so, nein, nur am Anfang. So, irgendwann
haben die ersten Folgen waren echt hart.
Ja, ich denke so, nee, das klingt doch scheiße, komm, das machen wir nochmal. Und ich liefere keine Scheiße ab. So, ich knie mich da ja rein. Und dieses Imposter-Ding, dieser Minderwertigkeitskomplex quasi, der immer sagt so, ja, aber gut genug ist es nicht. Sag bloß nicht, dass es gut ist. Weil was ist, wenn irgendjemand dann behauptet, es wäre nicht gut? Wo ich denke so, ja, dann tut er das. Who cares?
Dann ist das eine Meinung.
Also, ja, eben. Also, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und natürlich wird es Leute geben, die unkaputtbar nicht mögen. Klar. Bestimmt. Und natürlich wird es irgendjemanden geben, Achtung, ich triggere dich jetzt, der sagt, ja, Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften. Aber was ist mit den Männern?
Ja, was mit den Männern? Ja. Das ist die richtige Antwort, um dich mal zu zitieren. Die richtige Antwort auf eine andere Frage.
Das ist richtig, ja. Ja, Gewalt gegen Männer in Partnerschaften ist ein Thema.
Ja, aber nicht mein Thema. Ja, es ist nicht unser Thema. Thema. Es ist dann, da muss dann sich halt ein Mann den Stift ergreifen und es niederschreiben. Hier geht es um Gewalt an Frauen.
Genau. Und dass ich jetzt auch mal dieses, das haben ganz, ganz viele Frauen, aber nicht nur dieses Imposter-Syndrom, sondern auch dieses vorm Spiegel stehen. Und dann hast du irgendwie schönes Gesicht, du einigermaßen gute Figur oder wie auch immer. Du siehst einfach geil aus. Mhm. Wie viele Frauen kenne ich, wo ich denke, so alter, gorgeous bist du schön, ey. Mhm. Und man steht dann vorm Spiegel und so, ja, aber hier, da habe ich eine Rolle und ich bin ja auch eigentlich zu dick. Mhm. Und auch so richtig schöne Knie habe ich auch nicht, wo ich immer denke, so, willst du mich verarschen? Mhm. Du siehst richtig gut aus. Bei anderen kann ich das voll gut. Bei anderen kann ich auch voll gut Kunst irgendwie hofieren und sagen, ey, geiles Buch, geiles Ding, du kannst das richtig gut, geiler Gig, toller Auftritt und so. Bei mir selber immer so, naja, weiß ich nicht, geht auch besser, ne? So. Und ich versuche das gerade, auch das ist Teil des Weges und auch das ist Teil von Unkaputtbar, diesen Selbstwertmangel mal beiseite zu schieben. Also natürlich wird nie der Tag kommen, an dem ich morgens aufstehe und denke, ich bin Gottes Geschenk an die Menschheit. Das nicht. Aber morgens aufstehen und das Gefühl haben, ich bin schon okay, ne? Mhm. Das ist okay. Ich kriege nicht alles auf die Reihe, aber vieles. Und ich kriege auch nicht alles auf einmal hin, aber manches. Und ist schon ganz okay. Das wird ja schon lang. Mhm. So, vor allem, wenn es dann dazu beiträgt, dass man sich aus nicht nochmal in so eine Scheiße reinschlittert.
Ja. Ja, nee, das passiert ja auch nicht nochmal.
Nee, weil du ihn vorher essen wirst. Ja. Aber nochmal was anderes, weil es im Zuge von Unkaputtbar ja auch aufkam. Der Trailer. Es gibt ja einen Buchtrailer zum Buch.
Ja.
Und ich habe ja das allererste Mal öffentlich außerhalb von der Bühne die Perücke abgenommen. Die Reaktion. Oh mein Gott, die Reaktion.
Die Leute, krass, oder?
Ja, krass. Vor allen Dingen auch so, er ist so, what the fuck, das macht sie nicht. Was? Auch so ganz viele Kommentare auf Instagram und auch so, die mich so angeschrieben haben, die dann sagten, ey, ich habe echt gedacht, komm, das wäre jetzt so geil, wenn sie tatsächlich die Perücke, ach du Scheiße. Und es ist, ich habe...
Du hast es getan?
Ich habe es getan. Ich wurde viel gefragt, ob es Überwindung gekostet habe. Mhm. Und ich dachte, ja, natürlich. Mhm. Weil ich finde mich, also ich habe nicht die schönsten Haare der Welt, so. Mhm. Aber hat Überwindung gekostet. Aber ich habe das gemacht, weil zum einen nervt es mich, ständig Perücke tragen zu müssen. Und zum anderen würde ich gerne, wenn ich hier auf dem Sofa sitze, bei ganz normalen Shit und denke, komm, lass mal Social Media irgendwas machen, da sehe ich nicht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Da sehe ich eher aus wie, als hätte mir jemand ein Ei an den Kopf geworfen. Weißt du?
Als hätte jemand ein Ei auf deinen Kopf gelegt.
Und ich bin es so leid, also das kommt, glaube ich, auch ein bisschen durch die ganze Thematik mit Unkaputtbar. Ich habe kein großes Interesse daran, ständig zu gefallen. Mhm. Weil ich denke, wenn du Lust hast, mir zu folgen, weil du die Inhalte gut findest, weil du mich irgendwie gut findest, weil du das, was ich sage, gut findest, unterstützt, oder du, wie Hater es machen, du folgst mir, weil du mich scheiße findest, dann wird es nichts daran ändern, ob ich eine Perücke trage oder nicht, zumal ja sowieso klar ist, dass ich eine Perücke trage. Also den meisten ist es klar. Und ich, ist dieses auch ein Punkt von Selbstwert, dass ich denke, naja, so sehe ich aber aus. Das bin übrigens ich. Und egal, welche Farbe meine Haare haben oder welche Länge, oder wie schön das aussieht oder nicht, ändert ja nichts daran, dass das, was ich mache, ist das, ist, was ich mache. Mhm. Zugegeben, das hat ein paar Jahre jetzt gedauert. Aber es war für mich ein großer Schritt. Und ich habe ihn gemacht, weil ich dachte, ich möchte, das Unkaputtbar ist so ehrlich. Ich möchte auch in letzter Konsequenz, was das angeht, quasi mich emotional ehrlich nackt zeigen. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Ja,
also ich möchte halt, ich möchte, ich, ich möchte, ich möchte sagen, dass das Geheimnis, das ich mit mir rumtrage, nicht meine scheiß Haare waren, sondern...
Das hast du ja auch nie verheimlicht. Ja. Du warst ja da eigentlich immer ehrlich und hast gesagt, ja, das ist eine Perücke, Leute. Sind die Haare, die nehme ich nachher hinter der Bühne wieder ab. So, von daher, es ist jetzt nur noch mal ein deutlicheres Zeigen. So.
Es ist konsequent, ja, glaube ich. Es ist konsequent. Und übrigens, ich werde für alle, die sich jetzt fragen, ja, ich trage weiterhin Perücke. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwas im Fernsehen mache, weil das ist auch Teil von mir. Also nicht nur Perücke abnehmen, sondern auch Perücke tragen. Mhm. Ich habe mir beispielsweise, jetzt können wir es ja sagen. Du hast ja türkise Haare, da reden wir ja ständig drüber. Mhm. Ich habe seit ein paar Wochen lilafarbene Haare.
Ja.
Ich habe mir, das weißt du aber noch gar nicht, ich habe mir gestern zwei Perücken bestellt in genau der Farbe, die meine Haare gerade haben.
Oh, nämlich
so ein geiles, dunkles Lila. Und denk so, ich habe so Bock auch. Ach, es ist auch ein bisschen, ehrlich, komm jetzt ein Mädchenkram, ne? Aber ich hab mich sehr hart aus einer scheiß Beziehung rausgekämpft. Was machen Frauen als erstes? Sie machen ihre Haare. Mental Breakdown Check. Ich habe Lust auf Veränderung
gerade. Ja, und du bist jetzt auch frei für diese Veränderung. Es schreibt dir niemand mehr vor. Du musst niemandem mehr gefallen. Es sitzt niemand da und sagt, Lila finde ich aber scheiße an dir.
Ich muss niemand mehr gefallen. Sind nur ungefähr, weiß ich nicht, etwas über 100.000 Follower, die dazu eine Meinung haben. Aber ansonsten, ach, niemand.
Niemand. Nein, aber ich meine jetzt keinen Partner, der daneben sitzt und dich, ich meine, die meisten sehen dich entweder über Social Media oder auf der Bühne oder im Fernsehen. Aber der Partner, der neben dir auf der Couch sitzt, sieht dich ja ein bisschen öfter. Mhm. Und dem sollte das dann egal sein, ob deine Haare blond, lang, lila und zum Vogelnest gestylt, so wie mir es egal ist. Und dich dabei unterstützen und sagen, ja cool, soll ich dir die Haare färben?
Ja, genau, das wäre gut. Ja, nee, ich hatte einfach, es war einfach für mich so ein bisschen, deswegen auch in dem Video, so ein bisschen unterstreichend, für mich beginnt emotional, für mich als ganz Privatmensch und Frau beginnt einfach mit Unkaputtbar, mit dem Schreiben von Unkaputtbar, auch so ein bisschen so eine neue Ära emotional. Also es ist nicht im Beruf und so, da bleibt alles, wie es ist, aber so für mich in meiner Entwicklung. Und dazu gehört auch, dass ich mich auch nicht vor mir selber verstecken mag. So. Mhm. Und ich verstecke mich mit Perücken nicht, gar nicht. Aber ich dachte, komm, ich zeige euch mal, wie es aussieht ohne. Dann wisst ihr jetzt auch Bescheid. Und jetzt sind die Haare übrigens lila. Und ja, wir machen demnächst mal ein Bild. So. Die Frage würde ich dich gerne beantworten lassen, weil wenn ich, von meiner Warte aus ist es ganz schwer, das zu tun. Ich werde ganz häufig gerade gefragt, in Interviews, aber auch von den Flauschis, die mit Fragen kommen, für wen ist das Buch? Du hast es gelesen, du hast es dir mehrfach anhören müssen, weil ich dir alles auch noch vorgelesen habe. Für wen ist deiner Meinung nach Unkaputtbar?
Ich finde letztendlich für jeden. Für Betroffene, die selbst betroffen sind, auch die auch Opfer häuslicher Gewalt sind oder überhaupt Gewalt und sich allein gefühlt haben wie du und nicht wussten, dass es so viele andere auch gibt und dass sie nicht die Hoffnung verlieren, dass sie es da auch rausschaffen. Mhm. Aber auch für Leute wie mich, also Unbeteiligte, die jetzt nicht in einer Gewaltbeziehung sind, aber jemanden kennen, um auch auch den Blick zu schärfen, so, weil ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, durch die Erfahrung, die ich durch dich gemacht habe damit, musste ich auch feststellen, dass ich andere Leute in solchen Beziehungen kenne, die sich dessen auch gar nicht unbedingt bewusst sind, sondern glauben, das sind normale Streitigkeiten, normale Konflikte.
Naja, eher so, wie ich das bei dir erlebe, weil ich weiß auch, von wem du sprichst, das bleibt jetzt privat, aber eher häufig so, die fühlen sich wirklich sehr, 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 sehr schlecht und weinen viel und beklagen sich viel und beklagen ist nicht negativ gemeint, sondern schütten ihr Herz aus, kommen da aber nicht weg, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, genau. Und ich hoffe halt, dass solche Menschen auch das Buch lesen und so einen Impuls bekommen. Aber es ist auch für, ja, sagen wir mal, Männer, die das vielleicht auch sehen bei Angehörigen oder so, die das vorher nicht so empfunden haben, dass das als Gewalt.
Ja, ja, und ich glaube auch, es geht ja in Unkaputtbar nicht nur um häusliche Gewalt. Mhm. Es geht ja auch um eine Selbstwertfrage.
Mhm.
Es geht darum, wo kommt Selbstwertmangel eigentlich her? Wie kriege ich das wieder weg?
Mhm.
Wie kann ich daran arbeiten? Was kann ich denn machen?
Mhm.
Und auch toxische Beziehungen sprechen wir, das haben wir am Anfang schon gesagt, nicht nur in Partnerschaften, sondern halt auch in Familien. So, mhm. Wie häufig hat man toxische Beziehungen zu seinen eigenen Eltern oder Großeltern?
Mhm.
Ich hatte eine wahnsinnig toxische Oma,
mhm.
so die einfach wirklich nicht gerade sehr nett war, mhm. eine davon. So, oder toxische Freundschaften,
mhm.
die es auch sehr häufig gibt. Oder was Männer sehr häufig erleben, spannenderweise, ist so toxische Beziehungen am Arbeitsplatz.
Mhm.
Frauen erleben das auch.
Mhm.
So jetzt abgesehen von Mobbing, aber dieses ganze unterschwellige, mhm. bösartige. Und das sind alles die gleichen Muster.
Mhm.
Die verlaufen ja alles, sind alles die gleichen Muster, sind alles die gleichen. Täter verhalten sich immer gleich.
Mhm.
Und darum geht es halt auch in Unkaputtbar. Und ich habe es ganz süß, ein paar Flauschis haben geschrieben und haben gesagt so, hey, wie schaut's aus? Ich selber habe damit keine Erfahrung, würdest du gerne lesen, würdest du bei meiner Freundin schenken, weil ich glaube, die ist unglücklich in ihrer Beziehung. Findest du das anmaßend oder meinst du, das ist komisch? Und ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich kenne natürlich alle eure Freundinnen nicht.
Mm.
Aber mir hat es damals, als ich in der Situation war und als es mir so wahnsinnig beschissen damit ging, extrem geholfen, anzufangen, darüber zu lesen. Über die Thematik häusliche Gewalt, über narzisstische Partner, über Narzissmus im Allgemeinen, über generelle Gewalterfahrungen und der ganze Kram, dieses Toxic Relationship, das hat mir enorm viel gebracht, weil ich festgestellt habe, okay, alles klar, also ich bin nicht bekloppt, sondern ich bin allen Anschein nach ein Opfer. Und ich weiß, dass das Wort ekelhaft ist. Ich mag das auch nicht. Ich möchte nicht Opfer sagen. Ich möchte Betroffene sagen. Und ich möchte, keine Ahnung, das ist auch alles richtig. Ich benutze das halt, weil es auch in meinem Kopf einfach, wir sprechen von Täter und Opfer, Punkt.
Mhm.
So. Und ich empfinde mich auch, das muss ich auch sagen, ich empfinde mich auch nicht als Opfer im Sinne von, ich möchte jetzt auch ein bisschen, es ist alles ganz schlimm und so. Ich bin nicht so dieses Betroffenheitsding, das habe ich nicht. Es ist nicht schlimm, wenn man das hat. Ich will nur sagen, ich habe es nicht. So, einerseits. Andererseits musste ich mich ganz lange erstmal damit anfreunden, dass ich ein Opfer geworden bin von etwas.
Mhm.
Das ist ganz schlimm für mich gewesen, weil ich dachte so, nee, ich bin doch kein Opfer. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich bin doch kein Opfertyp. So, und ich so, doch. Doch, also ich bin kein Opfertyp, aber Täter machen einem zu einem Opfer.
Mhm.
Und das zu sein ist nicht schlimm. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht, die Sache an sich ist schlimm. Die Gewalt, die dir angetan wird, ist schlimm. Dass dir das passiert ist, das ist schlimm. Dass du ein Opfer bist, das ist nicht schlimm. Dafür musst du dich nicht schämen. Da kannst du nämlich nichts für. Und ich weiß, dass sich das manchmal ganz blöde anfühlt, gerade wenn man als Frau eigentlich tough ist und du denkst, ja, aber ich habe aber noch Kinder, für die ich vielleicht einstehen muss und ich stehe für etwas und ich habe ein bestimmtes Bild von mir und plötzlich bin ich ein Opfer. Das sucht sich, kein Opfer der Welt sucht sich das aus. Und niemand muss sich dafür schämen. Und niemand muss sich für Gefühle schämen. Und niemand muss sich für seine Fehler schämen. Und niemand muss sich dafür schämen, dass er es nicht so hinbekommen hat, zum Beispiel sich aus so einer Beziehung zu lösen, wie er es retrospektiv gerne gewollt hätte.
Mhm.
Und wenn man gerade kopfüber in so einer Beziehung drinsteckt, kann es helfen, wenn man feststellt, ich habe eine Freundin, die, wenn sie schon es nicht schafft, mit mir zu reden oder weil ich es nicht schaffe, mich mitzuteilen, zumindest so viel mitbekommen hat, dass sie sagt, ich weiß nicht, ob das gerade Thema in deiner Beziehung ist. Aber ich kenne da eine, die hat da ein Buch geschrieben.
Hm.
Vielleicht hast du mal Bock, das zu lesen. Zu wissen, dass da jemand ist, der hinguckt auf deine Situation, so wie du es zum Beispiel bei mir gemacht hast, und zu sagen, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann oder was Phase ist. Und vielleicht ist das auch gar nicht Thema bei dir und ich schätze das alles falsch ein, dann bitte nimm es nicht böse, ich mache mir nur Sorgen um dich. Aber das hilft unglaublich, weil das durchbricht diese Wand des Schweigens.
Auch weil man dann weiß, dass da jemand anderes ist, der sieht, der es gesehen hat. Und den man, so, das ist wie so ein sich outen. Ne? Ja. Und der andere sagt so, ich weiß das. Also nicht im Sinne, ich weiß, dass ich habe nichts getan, sondern ich sehe dich. Mhm. Du bist nicht alleine und du kannst mit mir reden. Ich weiß um das Thema. Wenn du jemanden brauchst, dem du dich anvertrauen willst, dann bin ich da. Und dann höre ich dir zu. Und ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Vielleicht können wir es zusammen machen. Aber dass man sozusagen diese Hemmung überwinden kann, dass man jemanden sich mitteilt.
Ja, und es hilft natürlich auch beim Sprechen, wenn du dich als Opfer selber gerade gar nicht mitteilen kannst, weil das alles diffus ist oder du Angst hast oder du denkst, oh nein, das ist mir auch peinlich ohne Ende. Und Scham ist einfach, ich habe in Unkaputtbar so viel über Scham gesprochen auch, weil das so ein fürchterliches Gefühl ist.
Aber da kann ich sagen, in all der Zeit habe ich nicht einmal gedacht, puh, dafür müsste sie sich jetzt aber schämen. Ich habe ja nur wirklich viel mitbekommen und klar kann ich dir noch so oft sagen, du musst dich nicht schämen, das ist dein Gefühl. Wenn das in dir verankert ist, dann ist das so. Aber es gab keinen Moment, wo ich dachte, ja, da bist du auch schon ein bisschen selber schuld oder dafür müsstest du dich jetzt schämen, sondern gar nicht. Und das ist, würde ich mal sagen, in 99% der Fälle so, dass du nicht, wenn du dich jemandem mitteilst, dem du vertrauen kannst, der nicht sagt, Scham ist schon angebracht in dieser Situation, so, sondern das ist, aber mir ist klar, dass man das nicht kontrollieren kann.
Genau. Aber das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, weil Scham dich natürlich stumm macht es ist so eine Fessel, die dich an die Situation, an einen Menschen, an eine schlechte Beziehung fesselt. Und wenn du als Freundin sagst, ich verschenke das Buch beispielsweise, ich schenke es ihr einfach, weil diese Frage da ja war, du nimmst demjenigen etwas ab, nämlich den Gang zu dir. Also wenn du zum Beispiel, wenn du zu mir gekommen bist, das hast du teilweise getan und gesagt, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Mach verdammt nochmal die Klappe, was ist los? So, das hilft, weil du weißt, okay, da ist jemand, dem ist das klar. Du musst ihm jetzt nur noch sagen, was das Problem ist. Oder du musst sagen, okay, alles klar, danke, dass du das siehst, weil es ist wirklich nicht so gut. Hast recht, mir geht's nicht gut. So. Und ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich glaube, es ist ein Kommunikationsangebot. Und das ist, glaube ich, generell nicht schlecht. Und generell, damit würde ich dann auch gerne abschließen, Unkaputtbar ist ein sanftes, weiches Buch über Liebe. Und zwar der ganz großen Liebe zu mir selber und der zum Leben und auch der Liebe zu einem Mann. Und der Magic Superpower von guten Emotionen. Und es ist ein Buch über Hoffnung und ein Buch über Mut und ein Buch darüber, dass man auch manchmal versagt. Und dass das alles okay ist.
Ja.
Genau, dass alles okay ist, weil vielen von uns nicht unbedingt nur das, aber etwas passiert und dass am Ende ist es gut. Und jetzt, ich bin raus aus der Beziehung und es gibt auch kein Zurück.
nein.
Und der Nächste, der kommt, der muss, ich weiß, auch erst an dir vorbei, schon klar, aber das wird auch.
Der muss auch an dir vorbei.
Der muss auch an mir vorbei, genau. Der muss an meinem rote Flaggensensor vorbei. Und das wird ein cooler Typ sein. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aktuell bin ich sehr gerne Single. Außerdem müssen wir jetzt erstmal hart und kaputtbar feiern.
Auf jeden Fall.
Denn so wie ich das einschätze, ist das sowohl dein als auch mein Ponyhof der Woche.
Auf jeden Fall.
Und damit würde ich gerne abschließen. Flauschis und liebe Ersthörer, bitte holt euch unkaputtbar. Bitte, ja, auf jeden bitte Fall. Holt, bitte Gut. besorgt euch mein Buch.
Bald.
lest es und fühlt es und fühlt euch umarmt und geliebt und gesehen und wahrgenommen und einfach wisset, dass selbst wenn man kopfüber in der größten Scheiße hängt, man aus fast allem rauskommt. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. Und am Ende einer solchen Odyssee wartet das Beste aller Leben. Man ist es sich halt nur noch schuldig, das dann auch zu leben. Und ich wünsche euch beim Lesen wahnsinnig viel Spaß. Schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne, wenn ihr es gelesen habt oder wenn ihr es angelesen habt, wenn ihr Fragen habt zu diesem Ponyhof Mittelfinger oder zu dieser Folge, aber halt auch zu Unkaputtbar, schreibt mich sehr gerne an. wenn ihr euch mitteilen wollt, teilt euch mit. Sagt mir, wie ihr es findet. Und habt vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Ich bin wahnsinnig glücklich, da rausgekommen zu sein.
Ich auch.
Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass das Buch jetzt da ist. Und deswegen diese Sonderfolge vom Ponyo vom Mittelfinger wäre damit zu Ende. Mhm. Ich danke dir, dass du A, diesen Podcast mit mir machst.
Immer noch.
Immer noch diesen Podcast mit mir machst. Und dass du vor allen Dingen immer noch da bist. Nach all der ganzen Zeit und all der ganzen Scheiße. Und dass du die verdammt nochmal beste aller Freundinnen bist. Ja. So viel ist mal klar. Und euch da draußen, Flauschis, euch danke ich sowieso hart, weil ihr eure Liebe, also man muss es mal sagen, ne? Ihr wisst es nicht, aber ihr habt in sehr vielen Momenten, in denen es richtig scheiße war, auch wenn ihr davon nicht wusstet, mich manchmal aufrecht gehalten. Weil die Community-Liebe ist halt hart, ne? Mhm. So, die Community-Liebe ist halt echt krass hart und immer da und immer supportive und immer voller Emotionen und ich kann es nie genug allen quasi zurückgeben, glaube ich, aber ich werde es immer hart versuchen. Deswegen vielen Dank an euch, vielen Dank an jeden, der sich dieses Buch geholt hat oder noch holen wird oder jetzt gleich losgeht. Ihr bekommt Unkaputtbar in jeder verdammten Buchhandlung. Jede kann es euch bestellen, wenn sie es nicht da haben. Es steht in allen Buchhandlungen überall rum. Ihr bekommt es online, ihr bekommt es bei Amazon, ihr bekommt es überall, wo man Bücher beziehen kann. Ansonsten fragt Felina, wollte ich gerade sagen, die kennt sich mit Büchern aus. Und danke. Danke für euch. Danke, dass ihr auch diesen Weg auch mitgeht. Und das Krasse ist, ich habe am Anfang gedacht, wenn ich das Thema aufmache, dann verliere ich erstmal ganz, ganz viele Leute, die bisher mit am Start waren. Und was ist passiert? Die Followerzahl wurde nur größer. Und ich denke so, meine Fresse, wenn man sich mal früher trauen würde, weißt du, wenn man nicht immer Angst hätte vor irgendwelchen Sachen, wäre manchmal einfacher. Mm. Unkaputtbar. Ist da.
Ist da.
Lass es uns hart feiern.
Auf jeden Fall. Feuchtfröhlich.
Feuchtfröhlich. Damit war es das mit Pony auf Mittelfinger für diese Woche. Ihr hört uns jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und auch in dieser Sonderfolge enden wir hart weird. Möchtest du diesmal enden? Nein? Nein.
Ich überlasse dir gerne das erste Wort, letzte Wort. Siehst du, ich bin dafür nicht geeignet.
Nee, ich merke schon.
Sprechen ist nicht so meins.
Wir wünschen euch vom ganzen Herzen, dass ihr eine mächtig gute Zeit habt und jetzt einen schönen Abend. Einen guten Morgen, ein schönes, nahendes Wochenende, eine tolle Restwoche, einen tollen Wochenstart oder verdammt gute Mittagspause. Was auch immer ihr gerade macht, wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer für ein Tag gerade ist, wenn nicht gerade Donnerstag ist, dann lasst es euch verdammt nochmal gut gehen, weil ihr es alle verdient habt.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall.
Und das wird hart gut. Tschüss.
Tschüss.